NDR Kultur. Das Gespräch.
Heute mit Jens Büchsenmann und zu Gast habe ich Dr. Manfred Geier, Philosoph aus Hamburg, Kant, Forscher und Biograf, Autor vieler Bücher zu philosophischen Themen und auch über Philosophen wie Ludwig Wittgenstein, Martin Heidegger, Karl Popper, die Brüder Humboldt. Sie haben Manfred Geier publiziert zur Aufklärung und zuletzt über den genialen Erfinder Nikola Tesla und immer wieder natürlich über Immanuel Kant, zu dem von Ihnen eine viel zitierte, umfangreiche Biografie erschienen ist. Es gibt von Ihnen sogar eine Vortragsreihe Kant in 5 Minuten. Schön, dass Sie bei uns sind, lieber Manfred Geier. Wir haben ja nun mehr als 5 Minuten, deutlich mehr. Trotzdem ist eine halbe Stunde nicht genug für den meistzitierten Philosophen der Neuzeit, der ja das Denken revolutioniert hat, dessen kategorischer Imperativ beinahe geläufige Redensart ist. Und in einem aktuellen Aufsatz haben Sie Manfred Geier Kant sogar als die Norm bezeichnet. Kant ist die Norm, war eine Überschrift von einem Aufsatz, den ich erinnere. Ist das tatsächlich so weit? Er ist wirklich die Norm für uns Philosophen, für die Philosophen?
Es gibt natürlich verschiedene Richtungen der Philosophie. Es gibt auch verschiedene Stile. Philosophen denken ja nicht nur, sondern sie haben auch einen bestimmten Denkstil und Schreibstil. Und da gibt es natürlich vielfältige Formen. Also Nietzsche schreibt mythologisch, poetisch. Wittgenstein schreibt eher logisch, stringent. Aber derjenige, der, sagen wir mal, die Prinzipien einer klaren, rationalen Überlegung, einer klaren Zuschärfung von Problemstellungen, eine nachvollziehbare gedankliche Argumentation und eine präzise Sprache eingeführt hat. Das ist Immanuel Kant. Und insofern ist er, wenn man auf die Vernunft setzt und wenn man die Vernunft für ein wichtiges Prinzip des Philosophierens hält, ist er die Norm, weil er halt genau diese Prinzipien befolgt hat und dafür einen Stil entwickelt hat, der auch überzeitlich uns immer noch anspricht. Anders als Nietzsche oder anders als vielleicht Schopenhauer, die doch sagen wir mal, unverwechselbar ihren eigenen Stil haben, aber Kant ist halt derjenige, der die Rationalität in der Philosophie repräsentiert.
Und das ist sein Alleinstellungsmerkmal, beziehungsweise da war er der Erste, also der Innovativste. Vorher gab es das in der Zuspitzung nicht.
Es gab natürlich immer Menschen, die schon im 18. Jahrhundert beginnen, die Verstandestätigkeit eines selbstdenkenden Menschen ins Zentrum der Philosophie zu rücken. Aber die waren oft noch dogmatisch. Die erzählten nach, was allgemein anerkannt war als die Wahrheit. Kant ist nicht nur der vernünftige Mensch, sondern er ist auch der kritische Mensch. Also er ist ein Mensch, der das, was als wahr behauptet wird oder was als Glaubenssicherheit gilt, auf den Prüfstand der Nachprüfbarkeit stellt. Also er möchte wissen, ob das wirklich einer Überlegung, einer rationalen Nachkonstruktion standhält. Und insofern ist er natürlich ein scharfer Kritiker auch von Dogmen, von Glaubensgewissheiten, die nur behauptet werden. Und er führt also auch das kritische Denken ein. Und in dieser Beziehung ist er tatsächlich, glaube ich, eine unverwechselbare Figur des 18. Jahrhunderts. Und die Bücher von ihm heißen ja nicht deswegen auch zufälligerweise Kritik der Vernunft, Kritik der praktischen Vernunft, Kritik der Urteilskraft. Es sind kritische Arbeiten, um zu zeigen, wozu der Mensch als nachdenkliches Wesen in der Lage ist.
Haben Sie eine Erklärung dafür, dass er so denken konnte zu seiner Zeit mit dieser, wie wir erfahren haben aus seiner Biografie, auferlegten Selbstbeschränktheit, also aus dem kleinen Königsberg?
Nun, Königsberg war nicht ganz klein. Man darf nicht vergessen, Königsberg war im 18. Jahrhundert größer als Berlin und es war auch eine kosmopolitische Stadt. Also in Berlin war natürlich die preußische Verwaltung und der König, aber Königsberg war eine, heute würde man sagen, kosmopolitische Stadt. Dort waren die besten Freunde, Kants waren englische Kaufleute, es waren französische Fachleute dort, die die Verwaltung organisiert haben. Es gab eine große jüdische Gemeinde, der Raum in den Osten, nach Polen, Estland. Diese Staaten waren offen, es waren viele Russen da. Manchmal war Königsberg auch eine Zeit lang russisch besetzt. Also es ist eine kosmopolitische Stadt. Das darf man nicht unterschätzen. Das ist nicht die Provinz irgendwo weit weg im Osten, sondern das ist das Zentrum von lebendigen Lebensformen.
Mit klein meine ich eine relativ enge Welt, die so große Gedanken dann hervorgebracht hat, weil er Zeit seines Lebens ja nicht viel gereist ist oder so gut wie gar nicht. Aber er hat gleichwohl Hof gehalten und Gastmale für die von Ihnen eben erwähnten Kollegen, Freunde und gereisten Leute gegeben.
Ja, heute geht man natürlich davon aus, dass man Weltkenntnis nur hat, wenn man ständig unterwegs ist und wenn man überall präsent ist und sich anschaut, wie aus der Nähe, wie die Dinge sind. Das war ja im 18. Jahrhundert nicht der Fall. Man konnte ja gar nicht so viel reisen. Es gab natürlich große Weltreisende, die mit ihren Schiffen um die ganze Welt gefahren sind. Georg Forster oder James Cook oder Bougainville. Diese Bücher, von denen die Reiseberichte hat, kann ich ja gelesen. Man darf nicht vergessen, der größte Teil seiner Bücher zu Hause in seiner Wohnung waren Reiseberichte. Also er lernte auch viel über die Welt. Allerdings nicht, indem er jetzt unbedingt persönlich dort sein will, sondern indem er auf das vertraut, was er lesen kann. Aber die Stadt selbst ist ja äußerst lebendig. Also er konnte ja alle Einflüsse der geistigen Welt in Königsberg erleben. Er war ja in enger Beziehung. Auch man darf auch nicht unterschätzen, der Briefverkehr. Er war ja ständig im Briefverkehr mit anderen Intellektuellen oder anderen Philosophen oder Wissenschaftlern verbunden. Also diese Existenz, er sitzt dann nur in diesem kleinen Königsberg, ist, glaube ich, eine Projektion aus unserer Zeit. Wir vergessen, was Königsberg war und was Menschen auch in dieser Stadt lernen konnten.
Er ist ja der Philosoph der Aufklärung. Also Immanuel Kant ist geprägt durch seine Definition von Begriffen wie Vernunft, Verstand und Denken. All diese Begriffe hat er ja mit so viel Inhalt gefüllt wie kein anderer Philosoph vor ihm. Oder so modern.
Ja, modern. Er ist für mich ein Philosoph der Moderne. Mit ihm beginnt eigentlich die Moderne. Und zwar das Wort Aufklärung stammt ja eigentlich aus der Meteorologie. Das heißt eigentlich aufklaren. Und dieses Wort Aufklärung, abgeleitet aus aufklaren, ist ein Wort des 18. Jahrhunderts. So wie nach langen Zeiten der Dunkelheit es wieder hell wird, es wieder Licht wird, man die Dinge wieder deutlicher sehen kann und nicht irgendwie nur im Nebel und im Dunklen, so soll eben auch der Verstand aufgeklärt werden. Der Verstand orientiert sich am Bild des Lichts und des Klarwerdens. Alles, was vorher undeutlich war, was nur verworren war, wo man nur was ahnte, wird auf den Prüfstand des Verstandes gelegt. Man überprüft es, ob es klar, einsichtig ist, durchschaubar ist und uns auch überzeugt in seiner argumentativen Kraft. Und das ist halt das Prinzip des Aufklärens bzw. der Aufklärung.
Wenn wir uns daran erinnern, dass im Zusammenhang mit Immanuel Kant oft von der kopernikanischen Wende die Rede ist, dann ist es ja nur etwas, was er selber Umänderung der Denkungsart nannte. Was steckt hinter diesem Begriff? Wo war er denn tatsächlich wirklich verantwortlich für eine Art Paradigmenwechsel?
Ja, kopernikanische Wende, Sie wissen es. Vorher dachte man, die Erde wäre das Zentrum des Weltalls oder zumindest unseres Sonnensystems. Und dann wird diese Erde im Grunde dezentriert. Sie ist eben nicht der Mittelpunkt. Und Kant akzeptiert das. Aber die kopernikanische Wende ist zugleich eine Wiedergutmachung dieser Vertreibung des Menschen aus dem Zentrum. Der Mensch nämlich selbst wiederum, auch wenn er nur vielleicht auf einer kleinen Erde irgendwo im Weltall ist, ist doch das Zentrum. Denn er ist es als Mensch, der die Fragen stellt an die Welt, der forscht, der etwas erkennen will und der mit seiner eigenen Verstandestätigkeit Licht in die Erkenntnis bringt. Also der Mensch ist zwar nicht mehr kosmologisch gesehen im Zentrum der Welt, das ist die Revolution Kopernikus. Aber Kant rückt ihn wieder ins Zentrum der Aufmerksamkeit, und zwar als denkendes Wesen. Und da schätzt er die geistige Kraft des Menschen auf diesem kleinen Planet Erde unglaublich hoch ein. Er schätzt die geistige Kraft fast höher ein als das, was die Natur selbst zu bieten hat.
Also über die Physik, also die Wissenschaft von den Dingen hin zu dem, was das Gehirn, das menschliche Gehirn vermag.
Das, was der menschliche Verstand über die Welt erkennen kann. Also vorher könnte man sagen, die Welt ist alles und wir widerspiegeln nur das, was wir gerade mal so wahrnehmen, fast mit tierischen Reflexen. Nein, Kant sagt, der menschliche Verstand stellt die Fragen an die Welt und versucht zu verstehen und zu erkennen, was in der Welt tatsächlich der Fall ist. Das ist eine Autonomisierung. Der Mensch wird ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt mit seinen Fähigkeiten. Die Welt im Grunde gibt nur Antworten auf das, was der Mensch wissen will.
Man hat das Gefühl, Manfred Geier, dass viele Menschen gar nicht sich bewusst sind, welche Kraft ihnen innewohnt.
Ja, das ist eine unglaubliche Selbstermächtigung, und zwar nicht des Menschen, der irgendwas glaubt oder von irgendjemandem abhängig ist, der Staatsbürger ist, weil ihm der Staat was vorschreibt, sondern das ist eine ungeheure Aufwertung menschlicher Fähigkeiten. Selbstgesetzgebung, ein freier Wille, den der Mensch verfolgen kann, eine eigene Moralität, für die er selbst verantwortlich ist, eigene Fragen, die er an die Welt stellt, natürlich nicht als bloßes Einzelwesen, auch in Kooperation mit anderen Menschen. Man spricht, man diskutiert, man reflektiert, man setzt sich miteinander auseinander. Es ist eine unglaubliche Ermächtigung menschlicher Fähigkeiten gegenüber all anderen Vormächten, die vorher galten. Die Natur, der Instinkt, der Staat, der Feudalstaat, der einem vorschreibt, was man zu tun hat, der Glaube, die Glaubensgewissheit einer theologischen Dogmatik, die über die kirchliche Macht durchgesetzt wird, all das wird zurückgedrängt gegenüber der menschlichen Souveränität. Und das ist modern. Das ist modern, auch wenn es natürlich neue Schwierigkeiten mit sich bringt. Und Kant ist im Grunde eine der zentralen Figuren, vielleicht einer der Hauptvertreter dieser Souveränität.
Und wir sind uns dieser Freiheit des Denkens gar nicht so bewusst. Also wenn man auf die aktuelle Presse, das Glauben an Fake News, an erfundene, vermeintliche Wahrheiten denkt, diese Freiheit nehmen wir uns selber. Also der Mensch ist dumm genug, sich diese Freiheit, die Kant vor 300 Jahren schon formuliert hat oder 250, zu nehmen.
Ja, so sehe ich das auch. Und natürlich, Aufklärung und Kantsche Ideen werden immer auch, es gibt immer auch etwas wie eine Gegenaufklärung. Das ist ganz klar. Und auch die Kirche und der Staat haben natürlich auch die Aufklärer zum Teil verfolgt. Sie mussten ihre Positionen zurücknehmen. Kant durfte über Religion nichts mehr veröffentlichen, nachdem Friedrich der Große gestorben war. Natürlich, der Staat und andere Instanzen greifen ein. Heute taucht natürlich ein neues Problem auf. Die Macht der Medien, und zwar Medien, die bewusst kontrafaktisch, wie es heißt, alternative Fakten ins Spiel bringen und uns auch mit Nebeltheorien völlig das Gehirn vernebeln, weil wir nicht mehr durchschauen können, was wirklich in dem Fall überprüfbar ist, echt ist, wahr ist oder zumindest sachhaltig ist. Das fordert heute im Grunde eine neue, ich sage nicht neue Aufklärung, aber es bedeutet natürlich eine sehr starke Kontrolle, ein großes Vertrauen auch wieder in die eigene kritische Reflexion, dass man halt wirklich überprüft, woher stammen die Informationen, wer vermittelt sie, wie ist die Sachlage, welche anderen Quellen gibt es, dass man halt in diese Auseinandersetzung sich hineinbegibt und nicht einfach nur glaubt, was Russia Today oder so einem gerade dogmatisch im Grunde vorschreibt.
Also die Frage, was würde Kant zu dem sagen, was heute uns medial um die Ohren fliegt, was man heute alles sieht, die erübrigt sich ja, weil er eben schon vor 300 Jahren in einer völlig anderen Welt gelebt hat. Aber trotzdem neigt man immer dazu, gerade in so einem Kant-Jahr zu fragen, was hätte Kant dazu gesagt? Wer ist denn vielleicht sein Statthalter? Sind das die wenigen Leute, die noch zu denken in der Lage sind?
Ach, man darf das nicht unterschätzen. Es ist ja nicht so, dass die Bevölkerung plötzlich nur noch aus Dummköpfen besteht oder aus Menschen, die nicht denken können. Nein, nein. Also selbst in meinem bekannten Kreis gibt es genügend oder fast alle, die den eigenen Verstand sehr gut zu gebrauchen wissen. Und wenn Kant sagt, habe Mut, nicht deines eigenen Verstandes zu gebrauchen, so gilt das heute auch. Und es gibt genügend Menschen, die das auch können. Aber er grenzt es am Ende übrigens in diesem Aufsatz, was ist Aufklärung, auf den öffentlichen Verstandesgebrauch, den Menschen als Gelehrte vor dem Forum der Öffentlichkeit machen. Wobei gelehrt nicht meint überheblich, also das sind jetzt die Akademiker, sondern das sind Menschen, die sich auch mit den Fragen und mit den Themen intensiver auseinandergesetzt haben. Die nicht einfach nur nachplappern, was irgendjemand ihnen vorplappert, sondern die sachkundig, sich selbst sachkundig machen und dann auch auf ein Gespräch sich einlassen mit anderen, um das herauszufinden, was man gemeinsam für richtig und möglicherweise für wahr halten kann.
Sie sind ja, Manfred Geier, viel unterwegs auf Lesereisen aus Ihren Büchern, auf Vortragsreisen. Ich hatte vorhin erwähnt, Kant in 5 Minuten, sogar das ist ein Format, das Ihnen nicht fremd ist. Sie werden ja sicherlich häufiger gefragt, was würde man denn lesen, um der allgemeinen Unkenntnis etwas entgegenzuhalten, was auf den Überlegungen von Immanuel Kant basiert? Als Einstieg oder als zentrale, auch leicht zu lesende oder relativ leicht zu lesende Lektüre. Was würden Sie sagen?
Nun, die großen Werke von ihm sind natürlich zum Teil schon wirklich recht schwer zu lesen. Die großen Kritiken, also diese 3 Kritiken der reinen Vernunft, also das heißt der theoretischen Vernunft, der praktischen Vernunft und der Urteilskraft, das ist natürlich schon harter Stoff. Aber man darf nicht vergessen, gegen Ende des 18. Jahrhunderts, etwa ab 1784, gab es eine große bürgerliche Bewegung von Menschen, die interessiert waren und gemeinsam den Geist sich angestrengt haben, um herauszufinden, was man gemeinsam für richtig halten kann. Und die haben Kant zu sich gezogen. Das waren Berliner Freunde der Aufklärung. Die gaben eine Wochenzeitschrift heraus oder eine Monatszeitschrift, Berliner Monatsschrift. Und sie baten den fernen Königsberger, dafür Artikel zu schreiben. Und das sind im Grunde die Artikel, in denen sich Kant an ein Lesepublikum wendet, also an eine bürgerliche Öffentlichkeit, wobei er dann bestimmte Fragestellungen behandelt hat. Nicht großartige systematische Werke, aber etwa der Aufsatz, den Sie eben erwähnt haben, Beantwortung der Frage, was ist Aufklärung? Das ist ein Zeitschriftenartikel in der Berlinischen Monatsschrift 1784 für ein Lesepublikum. Und auch seine Reflexion über Geschichte und Politik oder über die realpolitischen Verhältnisse seiner Zeit, das schreibt er nicht in großen Werken, sondern das schreibt er in diesen feuilletonistischen Wochen- oder Monatszeitschriften. Und die kann man heute lesen, weil die halt auch von vornherein nicht für Akademiker, sondern für ein Lesepublikum geschrieben sind.
Er ist also auch ein politischer Mensch gewesen, der einerseits, kann man den verschiedenen Aufsätzen, die jetzt gerade im Kant ja wieder erschienen sind, entnehmen, nicht nur ein Friedensfreund, sondern auch ein leidenschaftlicher Vertreter dessen, was er selber auch Revolution genannt hat. Das ist kein Widerspruch bei Kant.
Absolut. Also er war natürlich 1789 ein großer. Er war begeistert durch den Enthusiasmus, mit dem freiheitsliebende Franzosen den Absolutismus irgendwie abgeschafft haben. Und er hat sogar die französische Revolution oder an den Idealen der französischen Revolution festgehalten, als der Terror in Frankreich begonnen hatte. Ich meine, er ist begeisterter Republikaner. Er mag Menschen, die ihr eigenes Schicksal gewissermaßen in die eigenen Hände nehmen und auch zu gesellschaftlichen und politischen Formen finden, in denen sie selbstverantwortlich auf der Basis von vernünftigen Überlegungen überlegen, wie die politischen Verhältnisse zur Lösung auch der aktuellen Probleme jeweils am besten organisiert werden können. Und in diesem Zusammenhang denkt er natürlich nach, wie ist ein dauerhafter Frieden zum Beispiel möglich, der nicht nur ein Waffenstillstand ist, in dem man sich schon wieder auf den nächsten Krieg vorbereitet und aufrüstet, sondern in dem endlich Schluss gemacht wird mit diesem ständigen Töten und getötet werden. Dafür stellt er, das ist jetzt typisch die philosophische Formulierung, er legt die Bedingungen fest, unter denen so etwas wie ein dauerhafter Friede überhaupt möglich ist. Und das ist eine philosophische Frage, die nicht eben nur juristisch geklärt werden kann. Und das schreibt er mitten im Krieg, also in den Koalitionskriegen zwischen Frankreich, Republik und den ganzen Feudalsystemen und Feudalstaaten Europas. Dort schreibt er über die Frage, was ermöglicht einen endgültigen oder einen dauerhaften Frieden?
Das wäre eine Lektüre, die aktueller gar nicht sein kann.
Also er schreibt ja genau, also zum Frieden wirklich sind zum Beispiel nur Republiken möglich. Solange es Tyranneien gibt, solange es Despoten gibt, die von sich aus entscheiden können, ob Krieg ist oder nicht Krieg ist, solange wird es keinen ewigen Frieden oder keinen dauerhaften Frieden geben. Natürlich, Menschen sind, Einzelne sind dafür verantwortlich als Despoten in ihren eigenen totalitären Staaten, dass Krieg ist. Ich meine, sonst gäbe es nicht den Ukraine-Krieg, wenn nicht Herr Putin entschieden hätte, ich möchte das haben.
Was sollte er lesen? Kant.
Das Interessante an Putin ist ja, dass er vor nicht allzu langer Zeit, weil er wiederum Anspruch, also Königsberg, er hat ja schon Kant zu einem Russen erklärt, weil Kant natürlich ein paar Jahre während des Siebenjährigen Krieges russischer Staatsbürger war. Da wurde dann plötzlich Kant von Putin auf seine Seite gezogen, als wenn das ein großer Russe wäre. Putin hat dann nur gesagt, die Berühmtheit Kant, die will ich jetzt auch noch auf meine Seite ziehen. Aber jetzt hat ja vor kurzem der Gouverneur von Königsberg gesagt, dass Kant ja überhaupt an einem ganzen Dilemma schuld ist, dass überhaupt der ganze Westen so gegen Russland ist und dass überhaupt diese ganzen Kriege stattfinden. Das ist ja alles Kant. Jetzt muss sich Putin wieder überlegen, was macht er denn jetzt mit diesem Kant, nachdem er den gerade vorher auf seine eigene Agenda gesetzt hatte.
Da ist ihm die politische Geografie auf die Füße gefallen.
Absolut.
Es ist ja im Kant ja auch davon die Rede gewesen, dass Kant von Leuten relativiert wurde wegen der Rassismusvorwürfe. Sie haben ja schon vor gar nicht so langer Zeit genau zu dem Thema veröffentlicht. Philosophie der Rassen, der Fall Immanuel Kant, ein Buch, das bei Matthes und Seitz erschienen ist, 2022.
Ja, das ist eine ganz komische Diskussion. Man ist natürlich heutzutage überempfindlich oder sehr auch zu Recht überempfindlich gegenüber RSA, also Rassismus, Sexismus und Antisemitismus. Und dann liest man natürlich auch vergangene Texte und wenn man eine Spur davon findet, wird das gleich disqualifiziert. Bei Kant in seinen veröffentlichten Schriften findet sich keine einzige Abwertung von anderen Menschen aus anderen Hautfarben oder anderen Rassen, wie man es damals nannte. Rasse war ja nur eine Subspezies von Homo sapiens, also der Mensch als Art ist Homo sapiens, aber es gibt natürlich Phänotypen, die halt diese Homo sapiens Art unterscheiden lassen. Ein Schwarzafrikaner sieht nun mal anders aus als ein Chinese und ein Chinese sieht anders aus als ein weißer Europäer. Das ist nun mal einfach so. Und Kant hat in seinen Schriften, die mit diesem Problem ernsthaft zu tun haben, gefragt, wie kommt es denn dazu, dass die eine Art Homo sapiens so unterschiedlich aussieht? Und dafür hat er vier große Aufsätze geschrieben. Und darin befindet sich keine einzige Diskriminierung, keine einzige Abwertung von anderen Menschen, die anders aussehen und andere Phänotypen sind. Es gibt nur eine Vorlesung, die er gehalten hat, eine Nachschrift von einem Studenten, in dem 1775 auftaucht, dass Kant eine Wertung vorgenommen hätte. Er sagte damals, die weiße Rasse ist zur Zeit gewissermaßen zivilisatorisch am weitesten und die Schwarzen und die Chinesen und die Gelben sind weiter hinten. Ja, woher hat er das? Das hat er natürlich aus den Reiseberichten seiner Zeit. Natürlich, die Europäer fahren um die Welt herum, haben die Renaissance hinter sich, haben einen Leibniz, kennen schon das binäre System, fast im Grunde der Digitalisierung. Und dann merken die, ja, auf anderen Ländern, im Feuerland, leben Menschen unter miserabelsten Bedingungen, auf unterstem zivilisatorischem Stand. Das führt natürlich zu einer, sagen wir mal, Wertung, zu einer Wertung hinsichtlich des zivilisatorischen Fortschritts. Was aber nicht heißt, dass es immer so bleiben muss. Und es heißt auch nicht, dass diese Leute dümmer sind, sondern es heißt nur, dass sie in der Mitte des 18. Jahrhunderts im Prozess der Zivilisation noch nicht dort sind, wo die Europäer damals schon gewesen sind.
Manfred Geier, wenn wir zum Schluss unseres Gesprächs darüber nachdenken, was Immanuel Kant für Sie als Philosoph persönlich bedeutet, wo sehen Sie sich jetzt in diesem Kant-Jahr? Was bedeutet er Ihnen persönlich als Philosoph für Ihr Leben und für Ihre Arbeit, Manfred Geier?
Ich bin selbst darüber erstaunt, wie stark mich dieser Philosoph über die Jahrzehnte doch beschäftigt. Also es ist ein eigenartiges Phänomen, denn ich habe ja durchaus auch andere Philosophen intensiv studiert. Ich komme aus den 60er Jahren, ich war überzeugter Marxist. Ich war als Schüler im Gymnasium begeisterter Nietzsche-Leser. Ich habe alles Mögliche gelesen und mich damit auseinandergesetzt. Ich habe Karl Popper noch persönlich kennengelernt und auch sehr intensiv mich mit ihm auseinandergesetzt, also kritischer Rationalismus. Und trotzdem taucht immer wieder Kant auf. Das ist ganz eigenartig. Es erstaunt mich selbst. Und wenn ich Ihre Frage selbstreflexiv beantworte, würde ich sagen, mich begeistert, berührt auch die Freiheit dieses Denkers. Das ist die Freiheit. Es ist die Freiheit, die er sich nimmt, ohne Dogmatik wirklich Sachen zu durchdenken, die er für richtig hält oder einen Weg zu finden, Sachen für richtig zu finden. Und diese Freiheit, die er sich nimmt, verbunden mit einem hochgradigen auch moralischen Verantwortungsbewusstsein, das spricht mich immer wieder an und ich bin erstaunt darüber, wie er das gemacht hat. Und das Ganze noch verbunden mit einem gewissen Humor, auch mit einem scharfen Witz, mit einer bestimmten ironischen Haltung, die mir auch nahe liegt.
Vielen Dank, Manfred Geier, für diesen persönlichen Einblick am Ende unseres Gespräches. Jens Büchsenmann bedankt sich auch bei Ihnen. Machen Sie es gut.
MDR Kultur.